Mir reicht's! Seid ihr wach? Das ist mein Thema. Können das lesen? Auch das Kleingedruckte? Mache ich nicht normal, ne? Mir reicht's. Jetzt ist Schluss. Mir reicht's, wenn die schlimmen Nachrichten kommen über Tageszeitung, Internet und Fernsehen. Und wenn ich einfach hilflos nur zusehen kann und nichts machen kann, dann knall ich zu Hause manchmal nicht so laut am Tisch, aber so innerlich sage ich, mir reicht's, ich kann's nicht mehr hören. Mir reichen die Nachrichten, deren Inhalt ich mit meinem begrenzten Wissen überhaupt nicht prüfen kann, ob das wahr ist oder alles nur Fake News ist. Mir reicht's. Mir reicht's, ehrlich gesagt, immer mehr. Und ich sage das nicht laut. Man will ja positiv sein, man will immer lächeln, fröhlich sein, happy, happy. Darum sage ich das eher mehr leise für mich. Gott im Himmel, mir reicht's. Mir reicht's. Ist ja ein Ausdruck der Frustration, der Erschöpfung oder des Widerwillens. Mir reicht, man verwendet diesen Ausdruck in einer Situation, wenn man eine Aufgabe oder ein bestimmtes Verhalten nicht mehr ertragen kann. Es kann eine passive Äußerung von Unmut sein oder ein deutlicher Hinweis darauf, dass man endlich Veränderung erwartet und eine gewisse Grenze erreicht ist. Mir reicht's. Beispiele. Ich nenne das die passive Frustration. Ich habe heute schon so viel gearbeitet, mir reicht's. Oder ein Ausdruck von Unmut. Kannst du bitte aufhören, mich zu kritisieren? Es reicht mir jetzt. Oder ein Ausdruck der Erschöpfung. Ich kann nicht mehr. Mir reicht's wirklich. Ich bin so müde und kaputt. Oder ein großer Wunsch nach Veränderung kann das ausdrücken. Ich kann diese ständige Streiterei nicht mehr anhören. Mir reicht's. Vor kurzem hatte ich ein Erlebnis bei einem Bekannten, der bot mir eine Tasse Kaffee an. Da stand in großer Schrift auf dieser Tasse, mir reicht's. Aber ich merkte, da steht noch was Kleines drunter, das konnte ich nicht so erkennen. Ich musste ziemlich rangehen, mir reicht's, ich gebeten. Und dann habe ich mir dieses Sweatshirt machen lassen und bin damit eine Woche durch Wehner gelatscht. Ihr hättet mal die Augen sehen sollen. Was ist das denn für ein Kerl? Was hat der denn da stehen? Mit manchem bin ich gut ins Gespräch gekommen. Ich würde euch auch mal empfehlen, als Gemeinde, schreibt mal vor 100 Leute, lassen sich das, man kann es im Internet bestellen und gehen dann die 100 Leute alle in einem Geschäft kaufen, nacheinander. Das wird Erweckung werden. Warum nicht mal richtig auffallen, finde ich. Die ersten Christen, so überliefert die Bibel, nannten sich gar nicht Christen. Die ersten Christen, da gab es drei Bezeichnungen, wie man sie nannte. Erstens Jünger. Sie verstanden sich nach Matthäus 28, Vers 19 als Jünger. Und darum geht hin in aller Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Zweitens, sie nannten sich Menschen des Weges, die Wegemenschen. Sie galten als Anhänger des neuen Weges, Apostelgeschichte 9,2. Und drittens, sie nannten die, die Jesus nachfolgen, die den Namen anrufen. Das war der Name der Christen, ganz zu Anfang, die den Namen anruften. Apostelgeschichte 9,14. 1. Korinther 1, 2, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen an allen, jedem Ort. Der Name der ersten Christen, die den Namen anrufen, die also beteten. Das war das typische Kennzeichen der Christen. Wisst ihr, wie früher die Kapellen der Baptisten hießen? Immer lauter Bethäuser. Warum hat sich das eigentlich geändert? kann mir keiner sagen. Die hießen Bethäuser. Da wurde alles konzentriert auf das Gebet. Nun lese ich den Predigtext vor aus Lukas 11. Im Anschluss des Textes, den wir schon gehört haben, steht Lukas 11, 5 bis 13. Jesus sagte zu seinen Jüngern, stellt euch vor, er beginnt mit einer Vorstellung, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn, lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Würde da der Freund im Haus wohl rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Wollen wir mal heute Morgen unverschämt sein? Deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und eine zweite Geschichte, sagt er nach dieser ersten Geschichte, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet, so schlecht ihr auch seid, Anwesende ausgenommen. Ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Also mir reicht's, ich gebeten. Und dieser Text gibt uns gute Hinweise, wo das nun geht. Das Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, aus dem unser heute Predigttext stammt, beginnt ja mit einem kurzen Bericht darüber, dass Jesus unterwegs Halt macht und betet. Und auch als er aufgehört hat zu beten, sagten seine Jünger, Jesus, bring uns das bei, das richtige Beten. Habt ihr schon mal eine Woche Gebetsseminar gehabt? Würde ich empfehlen, ich würde kommen dazu. Eine Woche Gebetsseminar. Die Jünger sehen Jesus beten. Und das hat sie so fasziniert, welchen Kontakt er zu Gott im Himmel hatte, wie er betete. Welche Innigkeit, welche Beziehung da war. Boah, das wollen wir auch haben. Jetzt sage ich etwas, bitte nicht erschrecken. Beten ist nicht dazu da, dass du was kriegst. Dass du dir von Gott was abholst. Obwohl es viele Bibelverse gibt, nicht? Wer betet, der empfängt und so weiter. Aber das ist nicht der erste Sinn des Betens. Dass ich da was verzeih, wenn ich das so lapidar sage, von Gott kriege. Beten hat den Sinn, in Beziehung zu Gott zu kommen. Und Beten ist die einzigartige Möglichkeit, in einer unvergleichlichen Weise mit Gott in Berührung zu kommen. Einmal nimmt Jesus seine Jünger mit zum Beten und die Herrlichkeit war da und sie strahlten alle, weil sie Beziehung zu Gott hatten. Wenn du betest, um mehr in Kontakt zu Gott zu kommen, eine innere Beziehung zu Jesus zu haben, ganz nah bei ihm sein, sodass du sein Flüstern sogar hörst, dann hast du Beten richtig verstanden. Aber wenn du sagst so, nun wollen wir mal eben beten, nicht? Manchmal sagt man, habe ich oft in Gemeinde gehört, wir wollen eben kurz beten, dann habe ich aufgestanden, nee, kann auch ruhig länger sein. Warum heißt das immer, nun wollen wir eben kurz beten? Ich möchte mal einen Gottesdienst erleben, wo die Moderation sagt, wir wollen jetzt eine halbe Stunde beten. What? Also, jetzt zu diesen Geschichten, die ich vorgelesen habe. Zunächst nennt er den Jüngern das sogenannte Vaterunser. das große, weltumspannende Gebet, das ich überall zu jeder Zeit beten kann, Vater unser. Und danach erzählt er zwei Geschichten. Die erste Geschichte, stellt euch vor, so fängt Jesus an, schön, dass es so mal beginnt, ihr habt einen Freund, oder ich muss auch gendern, eine Freundin. So fängt Jesus die Sache mit dem Beten an, stellt euch vor, ihr habt einen Freund, eine Freundin. Hast du einen? Glücklich der Mensch, der Freund oder Freundin hat. Das ist eine hervorragende Sache. Eine der schönsten Sachen der Welt, einen Freund oder eine Freundin zu haben. Und traurig der Mensch, der keinen hat. Stell dir vor, ihr habt einen Freund. Das ist so gut, einen Freund, eine Freundin zu haben. Eine Freund oder Freundin, was ist das Wichtigste dabei? Dass darauf, auf sie oder ihn, 100% Verlass ist. 100% Verlass. Das zeichnet eine Freundschaft aus. So wie in dieser Geschichte. Mitten in der Nacht macht sich da einer auf den Weg. Er besucht jemand. Wahrscheinlich auch seinen Freund. Und der merkt, ich habe nichts im Haus. Gab keine Tankstelle, wo er ihm was kaufen konnte, gab keine Kühltruhe, nichts gab's. Er hatte nichts im Haus, um seinen Gast zu bewirten. Im Orient ein totales No-Go. Das lässt man überhaupt nicht zu, das geht gar nicht. Das ist bis heute so im Orient, einem Gast die Gastfreundschaft zu verweigern und ihm nichts vorzusetzen. Das Gebot, das heilige Gebot orientalischer Gastfreundschaft gilt es immer und zu jeder Zeit auch mitten in der Nacht zu erfüllen. Hey, Bruk wat to eten. Das ist absolut wichtig. Es geht nicht. Einen Gast zu bewirten, nicht zu bewirten, geht nicht. Und darum macht er sich auf zu einem anderen Freund, zu seinem Nachbarn, den kennt er ja schon lange. Darum geht er los. Zu seinem Nachbarn, der ist auch sein Freund. Nun muss man sich ein orientalisches Haus richtig vorstellen. Ich war noch nie im Orient und habe noch nie so Häuser gesehen. Orientalisches Haus. Zur Straße gibt es nur eine Tür. Und diese Tür ist in der Regel mit einem schweren Balken verriegelt. Und diese Tür öffnen macht einen Heidenlärm, oder soll ich sagen einen Christenlärm, obwohl ein Heidenlärm, macht einen Heidenlärm. Das Haus hat ja nur einen Raum und da schläft die ganze Familie drin. Und wenn jemand mitten in der Nacht die Tür aufwuchtet, werden alle wach, die Frauen regen sich auf, die Kinder kriegen Angst, das Baby schreit und der Mann brüllt, Ruhe! Boah, das ist eine ganz schön schwierige Sache, mitten in der Nacht da unentwegt anzukloppen, bis der aufmacht. Peinlich, schwierig. Trotzdem, dieser Mann lässt nicht locker, bis er sein Brot hat für seinen Freund. Ich habe mich gefragt, warum ist er so unverschämt, Jesus nennt das sogar unverschämt, so zudringlich, so unaufhörlich. Warum lässt er nicht locker, so gut deutsch gefragt, was ist seine Motivation? Was treibt ihn an? Mitten in der Nacht holt er den Nachbarn aus dem Bett. Für wen oder für was braucht er Aspirin für seine Kopfschmerzen? Braucht er Gewürze für seine Pizza? Um was geht's da eigentlich? Warum macht er sich, das ist sehr wichtig, dass wir es begreifen, warum macht er sich so viele Umstände? Warum dieses Spektakel? Die Bibel sagt, die antwortet, mein Freund ist hungrig. Das ging mir ans Herz, dieser Satz. Mein Freund ist hungrig, darum macht er das Spektakel. Das geht so richtig rein bei mir. Das bewegt mich immer. Mein Freund oder meine Bekannte, mein Chef, mein Nachbar, mein Gemeindeleiter, mein Pastor, der ist hungrig, der braucht was zu essen. Es geht ihn also nicht um ihn selbst. Es geht um seinen Nächsten und der ist hungrig. Und das Problem des Bittstellers heißt so, ich habe nichts für ihn, ich muss ihm doch was geben. Mein Brotkorb ist leer und er brauchte was zu essen. Es geht um Brot für den Nächsten. Diese Geschichte ist das Urkapitel der Fürbitte. Er bittet nicht für sich. Dieses Kapitel, das Urkapitel der Fürbitte, er betet für seinen Freund. Fürbitte zeigt mir das höchste Maß der Nächstenliebe. Mehr kannst du deinen Nächsten nicht lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, wenn du für ihn betest. Und wenn du so empathisch und so bewusst sind, Mann, der hat ja nichts zu essen. Was kann das alles sein? Mein Nachbar hat seinen Job verloren. Und die Nachbarin hat sich scheiden lassen. Und da ist eine Krankheit. Große und kleine Sorgen, dass du das empathisch erlebst und dann, mir reicht's, ich geh beten. Und ich sage, na, kann man nichts machen. Fatalismus. Die Hauptkraft der Christen ist Fürbitte, Fürbitte, Fürbitte. Ein Stalin sagte einmal, ich habe das gelesen, wenn die Christen wüssten, welche Macht sie im Gebet hätten, ich würde zittern. Jesus, meine Freundin, mein Freund, mein Chef, mein Nachbar, mein Gemeindeleiter, mein Mann, meine Frau, meine Kinder sind hungrig. Das braucht nicht unbedingt nicht zu essen sein heute, sondern sie sind hilflos, sie sind ohnmächtig. Christen sind empathisch, einfühlsam und merken, wenn es einem anderen nicht gut geht und gehen darauf zu. Oder gehen nicht darauf zu, gehen nach Hause und beten. Ich kenne auch Gottesdienste, wo eines Mittelpunkt der Gottesdienst war, nicht die Predigt, sondern einige Jugendliche und Junggebliebene werden stöhnen, wenn ich das jetzt sage. Mittel und Zentrum des Gottesdienstes waren die Bekanntmachungen. Da hatte man Zeit für, der ist krank, der hat Geburtstag, der liegt im Altersheim, der wird morgen operiert. Und dann ging das los und los und los und los. Mitzuteilen, vergesst nicht, sagt der Epheserbrief. Informiert euch. Und dann wurde gebetet. Ganz lange. Und keiner sagt mal eben kurz, beten. Beten beginnt im Herzen. Wenn jemand merkt, ich muss bei Gott kräftig anklopfen, er braucht Fürbitte. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7. Mir reicht's. Wir gehen beten. Stellt euch das vor, wir würden das jetzt machen. Das Programm sprengen. Werden wir heute noch tun. Nun die zweite Geschichte. Die erste Geschichte von unverschämt klopfen. Mir reicht's, ich gehe jetzt beten. Und die zweite Geschichte. Wo ist unter euch ein Vater? Hier sitzen etliche, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete. Und wenn er um ein Brot bittet, ihm einen Stein gebe. Und der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion bittet. So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut. Und gebt es ihnen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Steine, Skorpion, Schlangen, das ist doch sehr drastisch. Jesus, übertreibst du da nicht? Wenn das wirklich passiert, wisst ihr, was geschehen muss? Das Jugendamt muss eingeschaltet werden. Das Kindeswohl ist gefährdet, wenn das ein Vater tut. Ne? Heute sind es vielleicht nicht Schlangen oder andere Dinge. Es sind in seiner Geschichte, die Jesus erzählt, fast immer Selbstverständlichkeiten, die Jesus auf den Kopf stellt. Natürlich würde sich normalerweise kein Vater so verhalten, dass er sein Kind gefährdet. Kommt doch gar nicht in Frage. Natürlich würde sich normalerweise kein Freund so verhalten, dass er den Freund in einer Notlage wegschickt. Warum sollte Gott das nicht tun, sagt Jesus. Im Hintergrund ist ja der hörende Vater, ist ja Gott. Obwohl das Jesus nicht immer oft sagt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel? Meint er, schickt euch weg? Meint er, gibt euch anstatt Brotsteine? Habt ihr solch eine Vorstellung von Gott? Warum sollte das tun? Wir kommen ja von Pfingsten auch noch gar nicht lange her. Da geht Jesus auch noch drauf ein. Wie viel eher wird der Vater vom Himmel her denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? So endet die Geschichte mit der Fürbitte, mit dem Heiligen Geist. Plötzlich so eine etwas komische Wende. Wenn es erst um den Nächsten geht und um seine Not, geht es jetzt um dich und mich. Wie viel mehr wird er denen den Heiligen Geist geben, die darum bitten? Habe ich das schon bekommen bei der Taufe oder irgendwo? Irgendwie war das doch mit dem Heiligen Geist was, ne? Warum soll ich denn nochmal darum beten? Die Bibel sagt, betet immer wieder um den Heiligen Geist. Das ist so eine Art Kraft, die abnimmt. Man latscht in so einer Christ allmählich, der hier, ja, was für der Motor von doch, ne? Und dann geht man wieder in Arbeit und dann, ach ja, mit dem Missionsbefehl und mit den Fürbitten und all das. Man kommt so an Schluren, ne? Passiert mir wenigstens, man kommt so an Schnullen und die Dynamik, die Freude, die Kraft, die Vollmacht geht verloren. Weil ich vergessen habe, vor dem Duschen um den Heiligen Geist zu beten, mache ich nämlich immer. Herr, du weißt, was heute kommt, ich weiß das nicht, du kennst die nächsten Schritte, ich weiß das nicht, du weißt, mit welchen Menschen ich rede, bitte gib mir die richtigen Worte, gib mir den Heiligen Geist. Fürbitte war mein Thema. Mir reicht es, sich gebeten. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen motiviert, viel mehr für den Nächsten zu beten. Und dann habe ich da noch was gelesen, in der Geschichte von Hiob. Ihr kennt die Geschichte von Hiob. Mann, was ging es ihm schlecht, ne? Mann, was ließ Gott zu, was der Satan ihm alles nehmen durfte? Nur das Leben nicht. Was durfte ihm alles nehmen? Job und kann das gar nicht aufzählen. Eine Katastrophe, eine Katastrophe. Und einen Spott kriegt er auch noch. Und da gibt es in der Geschichte von Hiob einen großartigen Satz. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Hiob 42, Vers 9. Man höre gut zu. Als Hiob für seine Freunde betete, wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Wahnsinnig, diese Verheißung. Als Hiob für seine Freunde betete, die ihn noch verspottet haben, selbst schuld, dass es dir so schlecht geht und die dann bei ihm saßen und ihn besuchten in seiner Krankheit und seinem Schlecht, da steht dann in der Bibel, als Hiob begann für seine Freunde zu beten, also Fürbitte hielt, patsch, drehte Gott alles um und beschenkte ihm reicher denn je. Kannst du mal probieren. Kannst du mal probieren, sowas von Gott zu empfangen, als hier für seine Freunde betete, ging es ihm mit mal einfach gut. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg, ich möchte auch mal, dass es mir so gut geht. Fang da mal mit Fürbitte an. Das ist sicherlich ein Weg. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Vor Tagen sagte mein Nachbar, als ich auch hier wieder mit rumlief im Garten, ach Klaus, musst du ja tragen, so ein Sweatshirt. Beten bringt doch nichts. Und ich antwortete, du hast recht. Da war er erstaunt. Und ich erklärte ihm, was ich euch zu Anfang gelehrt habe. Ihr müsst mal den Meister des Betens nach lesen, ein Herr Hartl aus Augsburg, der das Gebetshaus gegründet hat, der hat wirklich Ahnung. Geht zum Internetkuchen, was er schreibt, dass Beten nichts bringt, hervorragend erklärt. Da sagt er nämlich auch, es geht in erster Linie um Beziehung zu Gott. Bei ihm einfach zu sein und zu hören, es zu genießen, dass ich beten kann. Ich habe viele verheißungsvolle Stellen in der Bibel über Beten studiert und bin noch lange nicht fertig. Beten bringt nichts, das stimmt. Im Sinne von ein Gebet oben in den Gebetsautomat werfen und unten kommt die Gebetserhörung raus. Habe ich selten erlebt. Ich habe gebetet und prompt wurde es erhört. Selten erlebt, fast gar nicht. Ihr kennt das auch. Gebet hat das wunderbare Ziel für mich, mich in die Gegenwart Gottes zu bringen, in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ein Gebet nicht erhört wurde, bedeutet das nicht, dass du zu wenig geglaubt hast, dass du etwas falsch gemacht hast, dass es Gott egal ist, dass es Gott nicht gibt, dass Gott es nicht so gut mit dir meint. Wenn Gott Gebet nicht erhört, kann das einfach bedeuten, dass Gott etwas Besseres für dich hat als das, worum du betest. Dass die Zeit noch nicht reif ist dafür, dass Gott dir zumutet, mit unerfüllten Wünschen zu leben, dass Gott dir das zumutet. Dass wir nicht alles verstehen und nicht alles kontrollieren können. Dass Gott kein Automat ist und dass Gott letztlich auch geheimnisvoll bleibt. Glauben ist ein Geheimnis. Du verstehst längst nicht alles. Dass es um liebesvolles Vertrauen geht, gerade da, wo wir nicht verstehen. Und trotzdem bleibt es oft schmerzvoll und unverständlich. Jesus betete, dass der Kelch des Leidens an ihm vorübergeht und er wurde nicht erhört. Er kennt unerhörtes Gebet. Er kennt momentan deinen Schmerz. Komm mit deinen Zweifeln, mit deinen Wunden zu Jesus, der aus Liebe zu uns total verwundet wurde. Ich weiß davon, dass hier in der Gemeinde kleine und große Sorgen sind. Und dann die bange Frage auftaucht, wird Gott unser Gebet, unsere Fürbitte erhören? Darauf will ich jetzt nicht dogmatisch und belehrend antworten, kann ich gar nicht. Manche Fragen sind seelsorgerlich und können von der Kanzel ex cathedra nicht beantwortet werden. Gerne biete ich darum persönliches Gebet und persönliches Gespräch an. Jesus verheißt, deshalb sage ich euch, bittet. Und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Uns reicht's. Wir gehen beten. Amen.